ich bin Ellen und heiße euch herzlich willkommen zum Female Empowerment Podcast. Hier teilen wir weibliche Erfolgsgeschichten und alle Tipps und Tricks drumherum. Wir hoffen, euch zu inspirieren und zu motivieren, sodass ihr an eurem eigenen Erfolg arbeitet. Alles klar, dann lasst uns mal starten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich sitze heute mit Hannah Kaiser. Hannah ist 29 Jahre alt und lebt in Hamburg. Sie ist Geschäftsführerin bei der YouTube-Agentur KleinAber und ist vor allem durch ihre YouTube-Kanäle KleinAber Hannah und KleinAber Lecker bekannt. Auf ihrem Kanal KleinAber Hannah beschäftigt sie sich hauptsächlich mit dem Thema Körperbild sowie Körperwahrnehmung und erreicht über 324.000 Abonnenten. Wie sie das geschafft hat, was es bei YouTube so zu beachten gilt und wohin sie will, erzählt sie uns heute im Interview. Herzlich willkommen, Hannah.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich total, dass du hier heute am Start bist. Magst du uns kurz ein paar Takte zu dir privat erzählen?
Ja, sehr gerne. Was möchtest du denn wissen?
Ja, was machst du so, wenn du vielleicht mal Freizeit hast? Genau, spielst du Musikinstrument? Hängst du ab in den härtesten Clubs Hamburgs? Was machst du so?
Ja, jetzt zu Corona-Zeiten eher nicht. Aber, ja, also was... ich tanze sehr gerne in meiner Freizeit, also ich tanze leidenschaftlich gerne. Das sind aber ganz viele Sachen, die ich privat gerne mache, bringe ich natürlich auch in meine Arbeit mit rein. Ne? Weil ja, wenn du einen YouTube-Kanal hast und dann vielleicht auch Instagram, dann teilst du auch ganz viel aus deinem Privatleben. Insofern ist das, was ich privat gerne mache, auch irgendwie so ein bisschen mein Job.
Also, ja, spannend.
Ja. Ja, ich tanze gerne, ich esse sehr gerne für mein Leben gerne, ich koche auch gerne und deswegen ja auch mein Kochkanal, da haben wir schon wieder die Überschneidungen. Ansonsten habe ich, also tatsächlich mache ich ganz viel so Weiterbildungsgeschichten. Also jetzt gerade bin ich zum Beispiel auch wieder auf einem Seminar, ich habe ja auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin jetzt auch gerade wieder auf einem Seminar.
Ach, cool.
Zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und das mache ich auch ganz viel in meiner Freizeit.
Ja, mega spannend. Hannah, wie sah denn so dein Leben vor der Selbstständigkeit aus?
Da war ich noch im Studium. Also ich bin direkt nach dem Studium in die Selbstständigkeit gegangen.
Nee.
Und ja, tatsächlich, also da noch nicht mit einer eigenen Firma, sondern erstmal wirklich einfach mich selbstständig gemacht. Und ehrlich gesagt, es war für mich auch nie so richtig die Frage, ob ich das mache oder nicht. Also ich hatte viele Kommilitonen, die da irgendwie Zweifel dran hatten, die das Gefühl hatten, das ist nicht sicher genug. Aber ich glaube, ich bin da auch gut erzogen worden. Meine Eltern sind haben beide eine eigene Firma gehabt.
Ach, krass.
Ja, waren beide ihr Lebtag selbstständig. Und von daher war das für mich eigentlich auch selbstverständlich, so in die Richtung zu gehen. Zumindest war es für mich immer klar, dass ich das machen will, was meine Leidenschaft ist. Und wenn das erfordert, selbstständig zu sein, dann sei das so. So, das war für mich
Ja, mega. Darf ich fragen, was du studiert hast?
Angewandte Medien mit dem Schwerpunkt auf Journalismus und Moderation. Nebenbei habe ich noch eine Sprecherausbildung gemacht.
Oh, wow. Okay. Ja. Und hast du da schon mit deinem YouTube-Kanal gestartet, mit dem ersten? In deinem Studium sozusagen?
Nee, das war direkt nach dem Studium, dass wir den ersten YouTube-Kanal gestartet haben. Und den habe ich auch nicht alleine gestartet, sondern es war damals so, ich war gerade frisch raus aus dem Studium und dann geht man halt von Casting zu Casting. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich natürlich entsprechend auch noch viel Zeit, weil ich habe noch nicht Fulltime Jobs gehabt.
Ja.
Und dann hat damals mein jetziger Mann Simon und einer meiner engsten Freunde, Yannick, die beiden haben schon zusammengearbeitet und die hatten Regie studiert.
Ach, und, cool.
Genau, und die beiden haben gesagt, wollen wir nicht mal Synergieeffekte nutzen und zusammen was starten auf YouTube. Weil ich habe auch irgendwie mehr Fernsehen. Früher wollte ich immer noch so gerne ins Fernsehen. Aber ich dachte, okay, eigentlich guckt das keiner mehr. Eigentlich gucken ja alle YouTube. Und habe aber selber auch gar nicht verstanden, wie YouTube funktioniert. Und dann haben wir beschlossen, okay, man kann es am besten verstehen, wenn man es einfach selber macht. Und so haben wir das dann dritt eben gestartet. Total blauäugig, den ersten Kanal. Also es war so, wir haben uns gefragt, was sollen wir inhaltlich machen? Ja, ich habe gesagt, ja, ich esse gerne und ich koche gerne. Okay, dann machen wir einen Kochkanal.
Ach, cool.
Ja, wirklich, das ist einfach ein Experimentieren gewesen und so ein sehr vorsichtiges Rantasten.
Okay, und auch eher so als Hobby oder habt ihr schon gedacht?
Naja, schon mit dem Hintergedanken, dass man das irgendwie professionalisieren kann, aber überhaupt nicht mit dem Wissen, dass wir da eine Firma draus bauen würden, irgendwie mit 40 Mitarbeitern. Also das
passt bei uns nicht. Ja, Wahnsinn. Und habt ihr dann gleich voll losgelegt und eure ganzen Kapazitäten da rein investiert, sage ich jetzt mal, oder seid ihr dann so in Teilzeit gestartet und du bist noch weiterhin so von Casting zu Casting? Oder?
Ja, also ich habe nebenbei in der Kita noch gearbeitet, ich bin von Casting zu Casting gelaufen habe ich Burger gebraten. Das habe ich am Anfang gemacht. Nein, wir haben überhaupt nicht Fulltime-Zeit reingesteckt. Also ich glaube, das haben wir am Anfang gemacht. Da haben wir alle paar Wochen 8 Videos am Tag produziert. So, damit wir wirklich für 2 Monate, also ein Video die Woche haben wir gebracht.
Ja.
Monate vorproduziert waren. Und entsprechend war das eigentlich noch relativ wenig Zeit. Dieses erste Jahr. Das erste Jahr relativ gemächlich. Da waren wir, wie gesagt, wirklich noch relativ vorsichtig. Wir haben auch niemandem Bescheid gesagt, was wir da machen. Und ich glaube, nach einem Jahr hatte der Kochkanal 1000 Abonnenten. Ja. Und dann haben wir aber
gemacht. Achso, Entschuldigung, dass ich noch kurz eingrätsche, ne? Aber wenn ihr das immer so alles, weil wenn ihr das immer alles so, sag ich mal, alles an einem Tag gemacht habt, dann musstet ihr ja ganz schön viel essen an einem Tag, oder?
Ja, wir haben echt viel gegessen.
Geil.
Es ist wirklich so, also mich haben die Leute dann auch im Nachhinein oft gefragt, so, ja, isst du das wirklich? Ich so, ja, wir essen. Ich habe einfach einen guten Stoffwechsel. das war gut zu essen, aber das war halt einer der Fehler, ne, dass wir halt, das haben wir dann im Nachhinein nach diesem Jahr halt auch so gemerkt, dass wir dann so ein bisschen nochmal als Revue haben passieren lassen. Einer der Fehler war natürlich, irgendwie 8 Videos am Stück zu produzieren und dann 2 Monate lang nicht aus den Fehlern, die man an diesem Tag alle so gemacht hat, zu lernen. Also wir wussten, okay, das kann man besser machen, das kann man besser machen. Aber dann haben wir erst wieder in 2 Monaten die Learnings umsetzen können. Und das ist für YouTube halt eine Ewigkeit, 2 Monate.
Ja, krass. Und,
ja, genau.
Und das habt ihr dann nach dem Jahr geändert und dann seid ihr von 1000 auf 300.000
Abonnenten. Nee, das war der
Kochkanal.
Kleiner Ballett.
Ah, okay.
Der hat ja irgendwie, glaube ich, jetzt 80.000, ein bisschen über 80.000.
Aber auch eine Hausnummer, ne? Also das ist schon ziemlich geil, ja.
Ja, das war 2014, genau, war der Kochkanal. Und 2015 haben wir dann eben mit Kleiner Bahana gestartet, weil das war dann das, wo ich so gemerkt habe, okay, ich fühle mich jetzt wohler auf der Plattform, ich kann jetzt auch mehr von mir preisgeben. Weil am Anfang war das ganz, ganz komisch, überhaupt irgendwie was Persönliches von mir zu zeigen. Ich habe mich erstens gefragt, wen interessiert das? Und zweitens hat mich das zu angreifbar gemacht nach meinem Gefühl. Und nach diesem Jahr war das so ein bisschen so dieses erstmal rantasten und dann habe ich mich getraut, habe ich gesagt, ja, jetzt möchte ich auch mehr nach die Themen machen, die mich noch mehr bewegen. Und da kam Hannah. Und da haben wir dann alle Learnings umgesetzt und da haben wir richtig viel Arbeit rein investiert. Also da habe ich wirklich eineinhalb Jahre lang kontaktet, connected, genetzwerkt, Kooperationen gemacht mit anderen YouTubern, in Recherchearbeit investiert, also Vorbereitungszeit für die Videos und auch Nachbereitungszeit. Und da ist erstmal gar nichts rausgekommen und trotzdem.
Ne? Krass. Aber
wir hatten nach einem Jahr dann 100.000 Abonnenten. Und bei dieser 100.000 Grenze, das war wie so eine magische Grenze. Da haben wir dann plötzlich, haben wir dann irgendwie, das ist da bist du sichtbar plötzlich für Marc.
Ja, krass. Und dann wird man dann kontaktiert, dass man, dass irgendwer Werbung schalten will oder wie läuft das? Also, dass du es dann monetarisierst.
Genau, also einmal hast du natürlich die Monetarisierung über YouTube Ads, die du sowieso ab einer gewissen Abonnentenzahl beziehungsweise ab einem gewissen Watchtime hast. Und das ist jetzt aber ganz ehrlich eine verschwindend geringe Zahl in meinem Genre. Also wenn du jetzt Beauty machst oder Gaming, dann verdienst du relativ viel über diese YouTube Ads. Also auch nicht immer gegeben, aber oft schon. Und in meinem Fall ist es jetzt keine große Summe gewesen.
Mhm.
Deswegen der Hauptverdienst ist dann einfach wirklich darüber gewesen, über Marken, über Firmen, die auf einen zukommen und sagen, hey, wir finden, das ist ein guter Match, wir haben dieses und dieses Produkt und würden das gerne mit dir zusammen quasi vermarkten.
Mhm.
Da ist es dann losgegangen, dass wir gemerkt haben, aha, da ist ein großes Interesse von Firmen auf YouTube stattzufinden. Und wir haben uns gedacht, warum nicht? Also ja, das ist toll, mit denen auch auf, weil also gerade wenn wir natürlich hinter dem Produkt stehen, dann
ja.
Ist super, mit denen zu arbeiten, auch auf dem eigenen Kanal. Das ist sowieso ganz wichtig. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass ich auch hinter der Marke stehe.
Mhm.
Ja. Aber wir haben uns gedacht, naja, warum machen wir nicht auch einfach die Marke zum Influencer? Warum helfen wir ihnen nicht dabei? Wir haben jetzt so viele Fehler gemacht. Wir haben so gestruggelt. Wir haben so viel gelernt in den letzten Jahren. Warum wenden wir Learnings nicht auch für Firmen an? Und das war diese Idee, die ja und irgendwie sind dann aus drei Leuten ja geworden in 3 Jahren, ja, 3, 4 Jahren. Ne?
Dann habt ihr einfach gesagt, okay, wir gründen jetzt eine Agentur und gucken mal, wie es so läuft.
Genau.
Okay.
Naja, also am Anfang noch, also ja doch, das war dann eigentlich relativ schnell. Also am Anfang haben wir erstmal die Kooperationen gemacht auf dem Kanal, haben eben gemerkt, okay, das funktioniert gut, wir haben auch immer mit Unternehmen, das Interesse ist da und dann haben wir beschlossen, okay, wir gründen einfach die Klein-Aber-Agentur, natürlich an Klein-Aber-Hanna angelehnt.
Mhm.
Klein-Aber-GmbH. Ja.
Toller Name übrigens. Also
ja, danke.
Sehr sympathisch.
Fanden wir dann irgendwie auch. Das ist so ein ja, Hamburger Understatement.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass ein größeres Interesse besteht und sind dann auch wirklich, das Wachstum war, also wir waren, glaube ich, wirklich in 2 Jahren auf 30 Personen. Oder anderthalb Jahren. Also es war wirklich, für uns war das sehr schnell. Und es war wirklich ganz viel Umstellung und überhaupt erstmal ne, die Struktur zu bauen. Das war schon intensiv.
Ja, klar. Und auch die Verantwortung, ne? Ich meine, absolut. Ihr seid ja auch alle drei noch sehr jung, so wenn man dann Verantwortung übernimmt für andere Leute, dass die ihre Miete zahlen können, sage ich jetzt mal. Das ist ja auch, ist ja auch eine ganz andere Dimension nochmal, ne?
Ja. Total.
Ja, Wahnsinn. Und jetzt die ganzen Firmen, sag ich mal, gehen die sehr stark auf euch zu oder schaltet ihr viel Werbung oder ist viel Mund-zu-Mund-Propaganda oder wie genau kriegt ihr dann die Kooperation für eure Agentur dann auch?
Ja. Also natürlich muss man schon sagen, die eigenen Kanäle waren wie so eine Art Akquise-Tool.
Mhm.
Also das war schon das, was uns den Startschuss auch gegeben hat, so ganz viel zu netzwerken in dem Bereich. Auch einfach die so als Vorzeigemodell zu haben. Ne? Zu sagen, guck mal, wir haben die ganzen Fehler gemacht, aber wir wissen jetzt, wie man da hinkommt zu dieser Reichweite auch, zu diesem Ergebnis. Und das können wir dir auch zeigen. So, das war immer ein schönes Beispiel. Und wir haben halt relativ viel dann auch connected mit YouTube und mit Google zusammen. Also wir haben mit denen auch engen Kontakt, die uns auch wiederum vernetzen oder vernetzt haben viel. Mittlerweile funktioniert sehr viel über Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir haben aber auch unterstützend eine PR-Agentur zum Beispiel, die auch
wieder
auch mittlerweile, die uns da auch entsprechend auf dem Markt positioniert, beziehungsweise wir haben ja ein relatives Alleinstellungsmerkmal. Also es war schon lange Zeit so, dass wir gemerkt haben, okay, wir sind relativ, also es gibt auch andere YouTuber, den einen oder anderen, der ich sag mal, ein ähnliches Modell fährt wie wir, aber nicht so wie wir. Wir decken sehr viel von diesem gesamten Prozess ab eines YouTube-Kanals.
Mhm.
Alles. Wir decken alles ab. Und das machen die wenigsten. Also wir haben auch alles in-house. Das heißt, bei uns ist, also unser Modell ist, dass jeder bei uns Creator ist. Also jeder hat dieses YouTube-Wissen auch.
Mhm.
Egal in welchem Bereich er auch arbeitet. Und dass dieses holistische Denken ist uns da sehr wichtig.
Ja.
Genau, und deswegen haben wir dann auch gemerkt, okay, irgendwie dafür, dass wir da so so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie haben mit dem, was wir machen, finden wir vielleicht noch zu wenig in der Presse statt, deswegen war eine PR-Agentur zum Beispiel auch echt gebracht. Die hat mich auch zum Beispiel kontaktet.
Ja,
also, das ich weiß gar nicht, wie ihr aufmerksam geworden seid, auf, also wie das kam, aber.
Ja, ich weiß es ehrlicherweise auch nicht. Ja. Franziska hat mich angeschrieben.
Ja.
Und ja, genau. Also,
ja.
Und ich habe mich gefreut.
Ja, ich mich auch sehr. Ja.
Ja. Hanna, du musst uns erst mal erzählen, wie man denn YouTube-Star wird. Also, wie schafft man das ganz nach oben und bei jedem sofort aufzuploppen?
Ui. Oh, wie schafft man das ganz nach oben? Ist auch die Frage, was ist ganz nach oben? Wenn man jetzt nach Zahlen geht, bin ich ja überhaupt nicht in der Nähe von ganz nach oben. Aber das war mir auch nie wichtig, zum Beispiel. Ich wollte, also jetzt wirklich für mich sozusagen, war immer meine Intention, was Nachhaltiges aufzubauen. Und das ist, was wir unseren Kunden auch immer sagen. Ja? Also wenn man was machen, wenn man was auf YouTube starten möchte und damit erfolgreich sein möchte, dann muss man sich auch fragen, was ist sozusagen authentisch, wozu fühle ich mich wirklich inspiriert, ne? Also was ist was, wo ich auch dahinter stehen kann?
Ja.
Weil wenn ich erfolgreich damit bin, dann muss ich das durchziehen.
Ja.
Und es gibt viele YouTuber, die haben Inhalte gemacht, weil die wussten, okay, das ist gerade Trend, das kommt gerade gut an, sind damit total durch die Decke gegangen und leiden aber total drunter, weil sie sagen, ich kann meinen eigenen Content nicht ausstehen.
Deswegen, okay, krass, ja.
Das zum Beispiel einfach ganz wichtig, sich für den Start einmal zu fragen, was ist gerade, also wenn du es als Firma machst, was ist, wofür steht auch die Marke, ja? Also was ist die Botschaft, die du als Marke vermitteln willst? Und auch wen möchte ich damit erreichen, weil alle ist nicht die richtige Zielgruppe.
Ja, alle ist halt keine Zielgruppe. Nein, so, ne? Ja,
aber das wollen ganz viele, ganz viele wollen einfach alle erreichen.
Ja.
Und ich habe mir für mich zum Beispiel ganz klar gesagt, ich möchte junge Frauen erreichen, die vielleicht noch in ihrem Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein strugglen und vielleicht genau wissen, sich schon mit sich beschäftigen und auch anfangen, mit sich zu reflektieren oder das schon vielleicht auch schon an sich gearbeitet haben, aber einfach, die ich einfach auch unterstützen kann dann auf ihrem Weg. Weil im Grunde, weil das Inhalte sind, hinter denen ich komplett stehen kann, weil ich die für mich auch so konsumiere sozusagen.
Ja.
Ja, genau.
Warum liegt dir denn das Thema Körperbilder so sehr am Herzen? Oder warum war es dir eine Herzensangelegenheit, darüber dann einen neuen YouTube-Kanal zu gestalten?
Weil ich selbst auch ganz viel in der Vergangenheit mit dem Thema, mit meinem eigenen Körper zu tun hatte. Ich habe selbst auch eine Essstörung gehabt in meiner Jugend.
Oh, krass,
und habe mich eigentlich komplett von meinem Körper distanziert und habe mich auch von mir selber dann sehr distanziert und habe eigentlich erst nach der Schule, als ich ausgezogen bin, ich bin mit 18 ausgezogen, habe ich so angefangen, mich mit mir mehr zu beschäftigen und zu gucken, warum geht es mir eigentlich so schlecht. Und deswegen, im Grunde ist es ja, also ne, mache ich die Inhalte, wenn du so möchtest, auch für mich. Ne? Also,
ja.
für Leute wie mich sozusagen, die vielleicht auch irgendwie nicht so gut klarkommen in ihrem Leben. Also gerade finde ich auch, wenn du rauskommst aus der Schule und du wirst so geworfen in das Arbeitsleben oder Leben vielleicht auch, aber vor allen Dingen in dieses eigenverantwortliche Leben. So. Du musst jetzt alleine klarkommen. Da finde ich es schön, auch dann einfach so ein bisschen zur Seite zu stehen im Grunde und das zu teilen, was mir auch hilft.
Ja, ich finde es auch total toll, dass du das machst. Also danke dafür, weil ich glaube, es ist ohne Scheiß, ich glaube, es beschäftigt jede junge Frau, jedes junge Mädchen, hat irgendwie ein Problem mit ihrem Körper. ab Pubertät, würde ich sagen, ne? Weil es einfach einmal dieses gesellschaftliche Bild ist, was uns vorgelebt wird, so haben wir auszusehen. Natürlich gibt es jetzt immer mehr so Trends, ne? Man darf auch anders aussehen und das wird auch unterstützt und es ist ja auch alles total gut. Letztendlich gibt es aber, glaube ich, so viel Unsicherheit und dass es okay ist, dass man sich im eigenen Körper wohlfühlt. Deshalb finde ich das total toll, dass du da so eine Plattform bildest.
Ja, danke. Ja, ich hoffe, dass ich da einfach ein bisschen was beitragen kann, dass es in eine positivere Richtung geht einfach. Ja, weil auch als Gegenbewegung zu diesem, also Social Media hat ja schon nochmal irgendwie so ein ganz anderes, krasses Schönheitsideal gebracht, das sich ja fast noch nahbarer anfühlt, ne? Weil die Leute irgendwie noch näher dran an dir sind, hat man das Gefühl. Instagrammer und so sind ja irgendwie noch näher dran. Und da finde ich es halt eigentlich auch ganz, ganz wichtig, klar zu machen, dass das völliger Quatsch ist, so einem Ideal nachzueifern.
Ja, total. Ja, und ich glaube, also es prägt einen auch fürs Leben, ne? Also das sind einfach so Grundsätze, das nimmst du mit. Und ich sag mal, je früher du junge Mädchen damit erreichst und sagen kannst, hey, guck mal, es ist eigentlich gut, so wie du bist und das ist eigentlich voll verzerrt, was so dargestellt wird, desto besser, glaube ich, gehen die auch alle durchs Leben. Also ich glaube schon, was du da machst, ist echt lebensverändernde Arbeit und das ist total toll. Ja.
Das ist sehr lieb, dass du das sagst.
Nee, also meine ich auch so, finde ich echt schön, ja. Hanna, jetzt ist es ja so, dass ihr eure coole Agentur habt und eure Angestellten sind alles auch YouTuber. Das ist ja jetzt nicht, dass man, sage ich mal, eine klassische Ausbildung dafür braucht. Wie stehst du so zum Thema Arbeitsleben in Deutschland? Was muss sich ändern? Was meinst du, wo müssen wir hin, dass wir vielleicht, ich weiß auch nicht, dass wir ein bisschen flexibler sind auf dem Arbeitsmarkt, dass wir aber auch sagen, okay, wir müssen vielleicht weg von diesem bestimmten, du brauchst das und das, um das und das machen zu können.
Ja, genau dieses Gespräch habe ich vorgestern mit meinem Mann, mit Simon gehabt. Wie krass das ist, dass es noch in so unsere Köpfe eingebrannt ist, dass man irgendwie am besten studieren muss oder auf jeden Fall eine Ausbildung braucht, um erfolgreich zu sein im Arbeitsleben. Also gerade wenn du aus einer Akademikerfamilie kommst, dann ist es ja irgendwie, also für meinen Mann und mich war es beispielsweise absolut klar, dass wir studieren. Also ne, es ist nicht so, als hätten wir aus unserem Studium wahnsinnig viel mitgenommen. Das Einzige, was wir wirklich mitgenommen haben, waren Kontakte. Aber von dem, was wir gelernt haben, haben wir gesagt, okay, da hätten wir auch genauso gut irgendwo ein Praktikum machen können bei einem TV oder so zum Beispiel. Und im Grunde, alles, was wir in der Firma gemacht haben, also das Unternehmen, das wir aufgebaut haben, das ist alles Learning by Doing gewesen. Alles. Also keiner bei uns hat auch irgendwie BWL oder so studiert, zum Beispiel. Also, ne, das ist, also keiner von uns dreien. Und ich sage ja nicht, dass das nicht total vorteilhaft sein kann. Das hätte uns vielleicht das ein oder andere auch erleichtert. Aber ich will damit nur sagen, man braucht es nicht unbedingt. Also ich glaube, wir müssen diesen starren Denken wegbewegen, dass es irgendeine Ausbildung bedarf, um erfolgreich zu sein, auch als Unternehmer. In Amerika habe ich das Gefühl, ist das auch ein viel freieres Denken. Wir sind da in Deutschland noch sehr starr, finde ich.
Ja, ich finde vor allem, sobald du halt einen Weg eingeschlagen hast, dann bleibst du auch am besten da, weil sonst wird es ganz schön schwierig. Ne? So dass, und das hemmt halt, glaube ich, auch viele Leute zu sagen, okay, ich probiere jetzt einfach mal was anderes aus oder das macht mir vielleicht viel mehr Spaß. Aber boah, ich kann jetzt hier nicht aus meinem Zweig.
Ja, naja, also wenn ich jetzt so gucke, was wir in den letzten Jahren irgendwie zum Teil gemeinsam zu dritt ausprobiert haben oder aber auch alleine beziehungsweise zu zweit, also wir haben ja auch alle möglichen Sachen gemacht und sind im Medienbereich auch in alle möglichen Bereiche gegangen. Also Yannick und Simon, meine beiden Partner, die sind am Anfang haben die Musikvideos gemacht, dann haben die Imagefilme und also ne, alles Mögliche mal ausprobiert. Ich habe mich eigentlich, ich war eigentlich beim Fernsehen so und habe mir auch noch mal auch wenn ich im Medienbereich geblieben bin, erstmal, was weiß ich, was noch kommt, doch noch mal eine ganz andere Richtung bewegt. Und ich glaube, da muss man auch super flexibel bleiben immer. Also weil ganz ehrlich, also wir sind immer so aufgestellt, dass wir sagen, keine Ahnung, ob es für immer YouTube bleibt. Ne? Keine Ahnung. Mal schauen. Ja. Aber also irgendeine Art von Bewegtbild in Unterhaltungsform wird wahrscheinlich immer irgendwo benötigt. Aber was und wo, keine Ahnung.
Ja, ja, klar. Es ist ja auch irgendwie ein schnell lebender Markt mittlerweile, ja, ne? Also, ja, was weiß ich, TikTok und was da noch alles auf uns zukommt.
Ja, ja, genau. Genau.
Ja. Ja, spannend. Was würdest du denn sagen, sind so die Stärken und Schwächen in der YouTube-Branche?
Die Stärken und Schwächen, fange ich an. Also die, muss ich gerade mal tatsächlich bei Schwächen, ich fange mal mit Stärken an, weil ich muss bei Schwächen noch überlegen, ohne Werbung machen zu wollen. Also nee, was ich eine große Stärke finde bei YouTube ist, gerade im Vergleich zu anderen Plattformen,
ja,
du verbringst in der Regel extrem viel Zeit mit deinen Zuschauern. Und das ist natürlich auch eine Zeit, in der du einen Kontakt knüpfst mit den Zuschauern, in der du eine Beziehung aufbaust und in der du auch natürlich dann mehr Zeit hast, deine Botschaft, die dir wichtig ist, zu vermitteln. Und entsprechend, also sowohl aus tatsächlich privater YouTuber-Sicht als auch aus Markensicht sagen wir immer, die wichtigste Zeit ist die, die du mit deinen Kunden verbringen kannst. Und wir sind deswegen eben sehr überzeugt auch von YouTube als Plattform, weil du deinen Kunden hast. Ich finde YouTube auch authentischer als andere Plattformen tatsächlich.
Mhm.
Also, ne, wenn du zum Beispiel vergleichst.
Also jetzt zum Beispiel Instagram.
Ja, genau. Finde ich persönlich ist deutlich authentischer. Ich mag bei YouTube sehr, sehr gerne, auch wieder im Vergleich zu den anderen Plattformen, wenn man jetzt hinter die Kulissen schaut, du hast bei Google, haben wir von Anfang an Ansprechpartner gehabt, wir haben von Anfang an eng mit den Leuten dort zusammengearbeitet und das war immer so ein Gefühl von Wertschätzung. Also wir haben immer das Gefühl gehabt, dass die uns wirklich als Creator schätzen und wissen, was sie an uns haben. Dass sie wissen,
wie toll.
Dass es dank uns, dass alles auch so funktioniert. Und das habe ich bei den anderen Plattformen zum Beispiel gar nicht so erlebt und auch aus dem Austausch mit anderen Kollegen auch so noch nicht gehört. Genau, das finde ich eben sehr, sehr positiv auch. Deswegen fühlen wir uns auch sehr, sehr zu Hause, glaube ich, so auf der Plattform.
Ja, ja.
Du siehst, ich will da gar nicht jetzt so Werbung für machen, aber ich würde ja nicht auf der Plattform bleiben.
Und du findest gar keine Schwäche.
Ja. Ja, naja, nein. Es gibt sicher auch Schwächen. Klar, also das ist die klassischen Sachen, also eine, oder was heißt die klassischen Sachen, aber eine Schwäche finde ich zum Beispiel, dass wenn du die Vermarktung anguckst, also die Ads, die vor den Videos gemacht werden, dass die zum Teil schon sehr Gender-Klischee behaftet sind. Also,
okay, ja.
Wenn du, das ist auch das, was ich meinte, wenn du in meinem Bereich, den ich mache, der nicht Beauty ist, wenig Werbung geschaltet. Das heißt also, Marken schalten grundsätzlich dann auch, wenn sie Beauty machen, dann schalten sie vor Beauty-YouTubern, also in der Regel eben aber vor Frauen sozusagen. Also, es wird sehr klischeehaft getargetet. Also das ist aber ich kann dir das jetzt nicht genau mit Zahlen belegen. Das ist auch so einfach, ne, so aus der Erfahrung der letzten Jahre. Da kann man, finde ich, nochmal was dran machen.
Ja, das stimmt. Ja. Jetzt überlege ich gerade so, was bei mir immer so bei Werbung auf, aber du hast recht, ja. Das ist einfach schon, oder?
Ja. Und auch wenn die Zusammenarbeit. Also das ist jetzt eine Gefühlssache, aber wenn es zum Beispiel um die Zusammenarbeit geht, dann wird bei Kooperationen halt auch oft, dann denken Beauty-Marken halt auch meistens daran, mit weiblichen Creatoren zu arbeiten. Und Gaming-Marken ganz oft daran, mit männlichen Creatoren zu arbeiten. Der Horizont ist so ein bisschen beschränkt, dann habe ich das Gefühl, oder das ist ein bisschen einseitig gedacht manchmal, weil nur weil jemand ein bestimmtes Geschlecht hat, dass er nicht ein Interesse haben kann für das Feld. Ne? Also das ist manchmal so ein bisschen.
Ja.
Ja.
Okay, ja, aber sonst gibt es nicht so viele Schwächen, das ist auch schon mal sehr gut. Ich finde das total toll. Ja, ich hätte jetzt auch keine gewusst, deshalb war ich total gespannt, was du so sagst. Deshalb, ja.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, es ist nicht immer alles so super einfach und dass du auch ziemlich viel arbeitest. Woher nimmst du so deine Disziplin oder Motivation? Oder sagst du, brauchst du eigentlich gar nicht, weil dir macht es immer so viel Spaß, dass du keine Disziplin brauchst?
Oh, das ist gerade. Gerade habe ich total die Motivation. Ja, das ist nicht immer bei allen, in allen Bereichen so klar. Also nicht in allen Bereichen meiner Arbeit schreie ich jedes Mal Juhu. Aber an sich habe ich schon an sehr vielem echt Spaß. Also ja, wenn es um Zahlengeschichten geht, da muss ich mich motivieren.
Okay. Und wie machst du das dann?
Ja, da bin ich, also, naja, durch, ne? Augen zu und durch, tatsächlich. Kann ich leider auch nicht schön reden. Also da bin ich ganz froh, dass wir uns das halt ganz gut aufgeteilt haben.
Ja.
Der das Finanzielle der Hauptzuständige ist bei uns sozusagen. Und ne, dass jeder von uns dreien gesagt hat, okay, jeder widmet sich natürlich seinen Stärken. Und da bin ich auch ganz dankbar dafür, dass mir da, ich sag mal, auch viel, dass ich da viel eben in dem Bereich nicht jeden Tag reinfuchsen muss sozusagen, aber ja, klar, wenn's relevant ist, dann Augen zu und durch, ne? Also es geht ja anders. Also das sind halt
geht nicht ohne.
Ja, nee.
Oh Mann, ja, und hattet ihr auch mal so richtig scheiß Zeiten, sage ich jetzt mal, wo ihr gesagt habt, okay, ich glaube, wir müssen die Agentur aufgeben oder wir löschen jetzt unsere YouTube-Kanäle, es geht so nicht weiter. Hattet ihr auch mal so eine Zeiten oder war es nie so tief, sage ich mal?
Doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, das waren eher persönliche Tiefs, wenn ich so drüber nachdenke. Also nicht unbedingt, dass es jetzt so schlecht lief, dass man sagt, oh, jetzt müssen wir aufhören, sondern eher die persönlichen Struggles gewesen. So,
okay.
Also wenn ich, es gab einfach Momente, wo ich gedacht habe, oh, ich möchte jetzt nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen, so in Anführungszeichen. Also das ist mir zu viel, dann ich lösche das jetzt einfach alles. So,
ja.
Gab's. Klar, es gab die Momente, wo wir uns gefragt haben, boah, ist das alles machbar mit der Struktur, irgendwie kriegen wir das hin? Haben wir, also dann irgendwie, weißt du, dann probierst du natürlich auch am Anfang Leute aus und so, ne? Also haben wir ein richtiges Team auch und so. Also jetzt sind wir sehr, sehr happy. Also ich möchte nicht, dass das jetzt irgendwie schlecht, also sich schlecht, ein schlechtes Licht auf das jetzige Team wirft, weil das ist jetzt super, super geil. Aber ja, also da haben wir natürlich auch die ein oder andere Erfahrung gemacht und wir uns dann schon gefragt, woher weiß man denn eigentlich, welcher Mitarbeiter der richtige für einen ist?
Und, ja, das ist auch, glaube ich, echt nicht so einfach, ne? Weiß man ja auch vorher nicht, wenn man dann nur so ein Gespräch hat oder so. Ja,
ja total. Ja. Wenn du erstmal die Position findest, wenn du noch gar nicht weißt, welche Position du eigentlich genau brauchst. Am Anfang war das ja schon.
Ja, stimmt.
Total.
Ist es eigentlich so, dass du auf der Straße auch mal so erkannt wirst oder angesprochen wirst? Oder ist das jetzt nicht so krass? Ich kann das überhaupt nicht abschätzen.
Ja, auf jeden Fall. Das passiert und das war aber auch schon. Da hatte ich schon, als ich 10.000 Abonnenten hatte, da haben mich auch schon Leute angequatscht. Das hat sich eigentlich nicht geändert. Habe ich zwar auch nie verstanden, wie, aber ja, das passiert immer mal wieder. Aber das ist total nett und die sind immer super, super entspannt, die Leute. Also ich habe da noch nie eine komische Erfahrung gemacht. Manchmal sind sie schüchterner. Meistens ist es aber auch wirklich so, dass man einfach ein nettes Gespräch hat.
Okay, ja, das ist ja schön. Solange alles angenehm ist, ist ja gut.
Ja, voll. Einmal hatte ich eine Begegnung, das war so ein, die war relativ jung, ein junges Mädel und die kam dann irgendwie so von hinten an mich rangelaufen und dann so, Entschuldigung, bist du kleiner Hanna? Und ich so, ja, und dann hielt sie ihr Handy hoch, hat schnell ein Foto gemacht und ist einfach wieder abgehauen. Also das
war
eine komischste Erfahrung ansonsten.
Oh Gott, da kommt man sich ja vor wie so ein Affe im Zoo irgendwie.
Ja, also, manchmal ist es auch ganz lustig. Manchmal ist es so, hey, Hanna, bist du das? Ja. Und dann so, ja, wir haben dich auch schon die ganze Zeit beobachtet und so.
Okay, habe ich vielleicht gerade in der Nase gebohrt? Was habe ich genau, die letzten zwei genau. Stunden so gemacht, wo ich potenziell beobachtet worden bin?
Ja, genau, und das ist manchmal ganz, ganz lustig. Oder ja, einmal hatte ich es irgendwie das, oh, also ich telefoniere auch nicht mehr laut in der Bahn, weil ja. Es nicht mehr passiert, dass mich ein Freund, der auch YouTuber ist, angesprochen hat. Der wurde von einem Zuschauer angesprochen auf der Straße und dann sagte der Zuschauer, ja, die Hanna, die habe ich letztens auch in der Bahn gesehen. Ihre Freundin hat irgendwie Probleme mit ihrem Freund, ne? So, und
dann, nein.
Ja, und da habe ich dann auch gedacht, okay, also.
Oh, wie krass ist das?
Ja.
Ja. Ja, musst du aufpassen. Ah, Wahnsinn. Hanna, kannst du abschätzen, wie viele Stunden du so die Woche arbeitest? Oder verschwimmt das, sage ich mal, so krass?
Es verschwimmt schon sehr, weil Privates wirklich auch sehr ins Berufliche geht, wie ich dir ja auch schon eingangs erzählt habe.
Mhm.
Das ist so, weißt du, dann machst du zwischendurch einen Instagram-Post oder so und dann dauert es ja doch mal wieder eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde da. Insofern sehr schwierig einzuschätzen. Ich kann nur sagen, dass ich deutlich weniger jetzt arbeite als vor anderthalb Jahren noch.
Mhm. Okay. Weil, und machst du dir dann manchmal so Blocker oder so, sag ich mal, dass du sagst, okay, jetzt ist echt Privatzeit, was weiß ich, Familienfest oder so, oder wie gehst du mit sowas um?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe auch öfter in den Flugmodus. Gerade am Wochenende mache ich manchmal wirklich so Weekend-Break quasi, wo ich dann einfach
ach, Handy cool.
gebe und weglege und auch nicht mehr zum Handy greife, weil das war wirklich ein langer Prozess dahin, weil ich wirklich einfach an mein Handy genagelt war. Also mein ja. Handy und ich, wir waren eins. Und das war wirklich, das war dann irgendwann so ein Gefühl von die Welt geht unter, wenn ich mein Handy jetzt weglege. Also ich habe wirklich gedacht, die Welt geht unter. Und dann war es für mich gut, auch mal zu lernen, nein, es geht eigentlich auch nichts um das. Ist auch alles okay. Wir operieren ja auch nicht am offenen Herzen, muss man auch einfach sagen. Da muss man
ja.
sich auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Deswegen ist mir das auch wichtig, manchmal wirklich so Auszeiten zu haben.
Ja, ich glaube, das ist auch total schwierig, ne? Vor allem, wenn man sich das so angewöhnt hat und man will ja auch immer bei einem Live dabei sein und gerade wenn man dann sowieso, sag ich mal, viel online unterwegs ist. Aber ja, guter Tipp auf jeden Fall. Wie gehst du da mit dem Thema Altersvorsorge um?
Da kann ich auf jeden Fall direkt einen von unseren ersten Kunden empfehlen. Der ist nämlich Finanzberater und das war unser, ich glaube, sogar erster oder zweiter YouTube-Kanal, den wir gemacht haben. Das ist
ach, krass. Sehr,
ja, genau, also das ist verbinde ich mit nostalgischen Gefühlen. Das ist ein guter Typ, der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, einmal Portion Rente oder irgendwie so, das habe ich natürlich dann auch sofort gelesen.
Ach, cool,
ja. Damals dann auch schon angefangen, damit zu beschäftigen, weil klar muss man einfach als Selbstständiger.
Mhm.
Von daher bin ich da auf mehreren, habe ich da mehrere Säulen, aber bin ich auch ein großer Fan von diesem ETF-Modell.
Ja, okay, alles klar. Ja, cool.
Altersvorsorge. Er beschreibt das mega gut, finde ich. Ja.
Okay, ja, super. Also alle mal in den YouTube-Kanal gucken. hast du irgendwie einen Motivationsspruch oder irgendeinen Spruch, der dir immer so im Gedächtnis ist oder der dich aus deinen Tiefen zieht, wenn es mal nicht so gut läuft?
Ui, ach, ganz viele. Ich glaube, das ändert sich immer so, meine Motivationssprüche. Jetzt gerade.
Okay. Hast du einen aktuellen?
Ja, so, gerade ja. ist es, dass ich nicht. Jetzt gerade ist es, wie formuliere ich es, ich bin nicht hier, um so zu sein, wie andere mich gerne hätten. Finde ich total wichtig als Chefin auch einfach.
Ja.
Ne, so, und auch also
finde ich ja, klar.
als YouTuberin, wo ich ja ganz viele Leute erreiche und manchmal auch Leute, die vielleicht nicht so gut finden, was ich mache, halt auch okay ist. Und auch, dass du als Chefin manchmal Entscheidungen treffen musst, die vielleicht nicht so okay sind oder die nicht angefallen.
Ja.
ist halt okay, es gehört dazu.
Ja, 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 das stelle ich mir auch schwierig vor, vor allem wenn deine Angestellten, stelle ich mir vor, sind im ähnlichen Alter wie ihr, ne, dann ist es, glaube ich, dann nochmal schwieriger, stelle ich mir so vor.
Ja, ja, ich habe ja auch noch irgendwie, ein Großteil meiner engsten Freunde arbeiten auch bei uns, wir sind sehr familiär. Also, und das ist dann auch ganz spannend, ne, wie ist das dann, ich bin ja sowieso, ich meine, mein Geschäftspartner ist ja auch mein privater Partner, das kommt noch dazu, also es ist eben, das ist da wieder, ne, privat und beruflich sehr eng verbandelt, und dann ist es schon immer wieder auch eine Herausforderung, da zu differenzieren. Privat, und das geht manchmal und manchmal auch gar nicht. Und dann muss man auch einfach damit arbeiten.
Ja, ja. Ja, aber toll, wie du das alles machst. Ja, echt. Hanna, wie definierst du Erfolg für dich persönlich?
Also früher habe ich es auf jeden Fall ganz stark an Zahlen abhängig gemacht.
Ja.
Das eben nicht mehr. Also das mache ich gar nicht mehr. Für mich ist mein persönlicher Erfolg, dass ich einen Beruf ausüben kann, der mir wirklich Spaß macht. Also das ist für mich mein größter Erfolg. Wenn ich sage, ich gehe morgens wirklich gerne zur Arbeit, das ist für mich der ultimative Erfolg.
Ja, ja, toll.
Also das ist was ich wirklich am Anfang echt nicht hatte, das muss ich auch nochmal sagen, weil das waren wirklich auch echt, als dann so viel Arbeit kam und so viel auch Privates, was irgendwie schwierig war, am Anfang, als wir das Unternehmen aufgebaut haben, habe ich wirklich viel gezweifelt. Und da war ich wirklich viel in so einem Hamsterrad und habe morgens keine Freude mehr gehabt, zur Arbeit zu gehen. Und da habe ich gemerkt, okay, ich muss was ändern. Das kann nicht funktionieren. Das kann nicht auf Kosten meiner Lebensfreude gehen. Es kann ja nicht sein, dass ich mir mein Traum erfülle, indem ich ein Unternehmen aufbaue, wenn ich dann daran zugrunde gehe. Und das war wirklich für mich, deswegen ist es schön, dass ich es heute so anders sagen kann.
Ja, total. Auch danke, dass du es so offen hier teilst. Ja. Hast du irgendwie Tipps und Tricks so fürs Selbstbewusstsein? Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass gerade wir Frauen, und vielleicht hängt das auch wieder mit Körperbild und allem anderen zusammen, dass wir nicht so selbstbewusst sind, wie wir vielleicht sein könnten oder uns einfach bestimmte Sachen nicht trauen. Hast du da irgendwelche Tipps?
Ja, das sehe ich auch so wie du. Ich glaube auch generell, also man sieht es ja auch zum Beispiel an den Firmen, die gegründet werden, an den Startups, die gegründet werden. Sind ja irgendwie, ich glaube, 9 von 10 Gründern sind Männer. Also ich glaube, es sind so wenig Frauen. Ich
weiß nicht, total.
Aber es sind wirklich wenig Frauen. Und entsprechend glaube ich, also finde ich, wir dürfen da alle deutlich selbstbewusster sein, und ich finde es auch ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass das okay ist, dass wir Frauen vielleicht auch einfach anders führen als Männer und einfach anders Unternehmen aufbauen als Männer. Und das war nämlich für mich auch immer so spannend in der Zusammenarbeit mit meinen beiden Geschäftspartnern, die ja nun Männer sind, und die waren auch so mega dankbar, dass sie mich dabei haben, weil ich ihnen nochmal einen ganz anderen Input bringe. Und ich war aber auch sehr froh zu sehen, es gibt tatsächlich zwischen den beiden echt viele Gemeinsamkeiten, wo ich ganz anders ticke. Und ich glaube auch daran, dass ich eine Frau bin. Und ohne da jetzt irgendwie zu werten, man kann nicht geschlechterspezifisch irgendwie sagen, Männer sind so, Frauen sind so, aber vielleicht weißt du, was ich meine.
Ja, doch.
Das finde ich, also da vielleicht auch selbstbewusster zu sein, dass wir vielleicht auch nicht mit diesem Ellenbogen denken oder so durchgehen müssen, wie es in der momentanen Businesswelt, die nun mal sehr männerdominiert ist, noch der Fall ist. Also da bin ich sehr, sehr inspiriert gewesen, tatsächlich von Sarah Blakely. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die Gründerin von Spanx. Ich habe auch die Masterclasses von ihr gesehen, weil wir haben auch für alle unsere Mitarbeiter auch so ein Masterclass-Abo geschenkt. Und ich finde, dass sie das einfach so schön beschreibt, wie sie damals angefangen hat und dann die Männer gesagt haben, ja, Mädchen, das wird. Also weißt du, dass sie so gleich wieder klein machen wollten. Und dann erzählt sie, wie sie an dem Abend nach Hause gekommen ist und gesagt hat, okay, ich mach's anders. Und das, ich glaube, da einfach auch das Selbstbewusstsein zu haben, dass man nicht nach den Strukturen gehen muss, die es schon gibt, sondern dass man auch seine eigenen Strukturen schaffen kann und dass man seinen eigenen Weg gehen kann.
Ja, und dass man das nur, weil man irgendwas anders macht, dass das nicht heißt, dass das falsch
genau,
ist.
Genau, genau das nämlich. Ja, genau so ist es. Ja.
Ja. Ja. Und meinst du, es gibt noch andere Gründe, warum es so wenig weibliche Gründerinnen gibt? Oder glaubst du, dass Selbstbewusstsein so das Zentrale ist?
Ich glaube, dass ganz viele einfach gar nicht auf die Idee kommen. Also das ist wirklich einfach schon, das ist uns so... Ja,
weil das Frauen
fehlt, aber genau, aber es ist eben, es wird uns nicht vorgelebt. Es wird uns zu vorgelebt. Ich glaube, das ist es auch. Ich habe sozusagen das Glück gehabt, dass meine Mutter mir das vorgelebt hat. Deswegen war es für mich dann eigentlich keine Frage, dass ich es mache. Aber ich glaube, die wenigsten kriegen es vorgelebt und kriegen tatsächlich eher, also viele Frauen kriegen glaube ich, eher auch so ein naja, wenn du dann ein Kind kriegst und so, dann musst du es ja auch versorgen können und Sicherheit. Also das ist jetzt wirklich nur meine persönliche Erfahrung, wenn ich so in meinen Freundeskreis schaue. Und ich glaube, da muss sich einfach viel ändern, indem halt einfach wirklich mehr gegründet wird von Frauen tatsächlich, also indem wir einfach mehr
Vorbildfunktion haben.
Und mehr in die Tat einfach umsetzen.
Ja.
Ja. Aber was denkst du? Was denkst du, wie sich es ändern könnte?
Ja, ich glaube auch, dass, also ich glaube auch, Kinder und Familie und so weiter, dass das eine zentrale Rolle spielt. Und ich glaube einfach, wir brauchen viele weibliche Vorbilder, aber auch das, was du vorher gesagt hast, wir brauchen die Akzeptanz, dass es auch okay ist, anders zu gründen, als man das vielleicht kennt und sagen, ja, also ich weiß nicht, bei vielen männlichen Gründern, also es ist jetzt natürlich sehr pauschalisiert, ne? Dann wird angestrebt der Exit und das und das und es wird sehr rational herangegangen. Wohin hingegen dann eine Frau vielleicht sagt, die so ein bisschen ihr Herzensbusiness macht, wo das von den Zahlen vielleicht nicht so aussieht und dann vielleicht sehr eingeschüchtert ist und sagt, okay, lass es doch lieber bleiben. Und ich glaube auch, dass wir uns auch erlauben, uns selber zu verwirklichen und Sachen zu trauen. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen diese Scheiterkultur, also ich glaube, wenn ist in Deutschland ja sowieso bescheiden, dass akzeptiert wird, wenn man mit irgendwas scheitert, dann heißt das ja so, ja, habe ich dir doch gesagt, wärst du lieber bei deinem normalen Job geblieben. Und das ist dann aber auch, dass Männer das anders wegstecken als Frauen.
Ja, das stimmt. Ich glaub, und da war zum Beispiel auch wieder die Sarah Blake, die für mich, die hatte auch so eine geile Anekdote dazu, wie sie erzählt, dass sie in ihrer Kindheit ihr Vater immer schon gesagt hat, Ende der Woche, also hat er gesagt zu ihr und ihrem Bruder, Ende der Woche erzählt ihr mir von einem Fail der Woche, also wo ihr quasi...
Ach cool, ja.
Genau. Und dann mussten sie immer Ende der Woche abliefern. Und das hat natürlich schon gleich ihr beigebracht, dass Misserfolge nicht nur zum dem dazugehören, sondern ja auch total wichtig sind, weil nur so kommst du eigentlich wirklich weiter. Und das ist ja auch, das ist glaube ich was wir auch als, ich glaube, die meisten Menschen wollen eigentlich gerne irgendwie alles perfekt machen, aber ich glaube, gerade als Mädchen lernst du schon, du willst irgendwie perfekt sein, oder? So,
klar.
Du musst perfekt sein. Und dann sind Misserfolge natürlich komplett fehl am Platz. Aber die sind ebenso wichtig. Und ja, deswegen stecken Frauen das vielleicht auch schlechter weg. Dabei wächst du ja nur über die. Ne? Also frag mal erfolgreiche Menschen, erfolgreiche Stars. Ne? Die werden dir sagen, dass sie immer mehr Misserfolge hatten in ihrem Leben als Erfolge. Aber von den Misserfolgen weiß natürlich keiner.
Ja, das siehst du halt nicht. Ne? Ja.
Genau.
Nee, deshalb. Also danke, dass du da so eine Vorbildfunktion bist. Und ich glaube, dass ich da auch... was ändert, ne? Das dauert halt so seine Zeit. Ich hoffe, es geht schneller als später. Kann man das so sagen? Weiß ich jetzt nicht. Ja, also ich hoffe, es legt einen Zahn zu. Ja. die Entwicklung auf jeden Fall. Und genau.
Hoffe ich auch, ja.
Hast du noch irgendwie Podcast oder Buch, wo du sagen kannst, das kannst du uns hier wärmstens empfehlen? Das hat dich total weitergebracht.
Also, ich überlege gerade, weil diese Sarah Blakely, die fand ich ja wirklich, die fand ich wirklich inspirierend. Das
Ja.
hat mit damit, also, aber die hat, da habe ich eben die Masterclass, kann ich da sehr empfehlen. Die ist leider kostenpflichtig, deswegen, ich glaube aber, die hat auch einen Podcast, aber die gibt auch immer wieder mal Interviews. Ansonsten, ja, höre ich natürlich schon viele, tatsächlich Madame Moneypenny finde ich für Geld immer sehr gut.
Ja.
Das muss ich nicht kennen. Ja, viele auch zum Business. Klar, ich meine, Gary Vee habe ich schon eine Zeit lang auch viel gehört.
Ja.
Klassiker. Masters of Scale finde ich zum Beispiel auch noch gut.
Okay.
Wo es immer so um die Geschichte geht von ganz erfolgreichen CEOs, Netflix und Co., die so
Spannend, ja.
sehr differenziert auch erzählen, finde ich. Ja, das sind so Sachen in dem
Ja,
Bereich.
toll. Ja, super,
Ja.
danke dir. Und erzähl uns noch mal kurz, was erwartet uns noch so von dir? Hast du noch was in der Pipeline für 2020, 2021, was du vielleicht schon mit uns teilen darfst?
2020, 2020, 21, was haben wir denn jetzt? Wir sind jetzt im September, ne? Ja.
Jo.
Also, lass mal überlegen. Ja, also, ja, es sind viele, viele neue, super spannende Projekte in der Firma, über die ich noch nicht sprechen kann, die jetzt, ich hoffe, dass es was wird, weil das einfach mega cool auch ist. Und ansonsten, worüber ich sprechen kann, wäre jetzt privat, wir gerade ein Haus gekauft haben.
Ach,
Und da,
cool.
ja, genau, und da jetzt, also auch eine Investition, ne? Genau, also
Voll.
haben wir unser erstes Haus gekauft und da werden wir auch wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen was mit meinen Followern dann teilen.
Ja,
Und
spannend.
ja, und da das auch mal so, diese Erfahrung auch mal mitnehmen.
Ja, da kommt viel auf einen zu. Ne? Ist es
Ja.
Neubau oder ist das Haus schon bestehend sozusagen?
Es ist schon bestehend, genau.
Okay,
Wir haben es
okay.
einfach wie möglich gemacht. Ein
Ja,
bestehendes Haus.
ich glaube, das ist auch eine weise Entscheidung.
Ja, fanden wir jetzt auch im Nachhinein nochmal umso mehr.
Ja.
Ja.
Man hört ja immer nur so die Horrorgeschichten
Ja,
von allen
einfach.
Leuten, die gerade neu bauen und was sich
Ja.
alles hinzieht und oh.
Genau. Genauso ist es. Ja.
Ja, ach
Ja.
Mann. Ja, toll. Ganz kurz noch, wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, die wollen auch irgendwas gründen, die wollen irgendwie ihr eigenes Projekt starten, die wissen aber nicht am Anfang so, wie sie es vielleicht am besten runterbrechen können. Hast du da noch ein paar Tipps für uns, wie man was am besten angeht?
Also, ja, ich überlege, ich habe gerade so dran gedacht, was ich eigentlich auch noch. Ich würde grundsätzlich würde ich sagen, würde ich mir wünschen, dass eigentlich sowieso das Thema auch Gründen schon viel früher eine Rolle spielt. Zum Beispiel in der Schule müsste man das eigentlich schon
Ja,
thematisieren. Das ist mir gerade nochmal so gekommen. Also, das ist, weißt du, warum lernt man nicht in der Schule schon, wie man einen Businessplan schreibt, zum Beispiel? Geht überhaupt
weil
nicht.
in der Schule wirst du, also klassische Schule, tut mir auch leid, dass ich das so sagen muss, aber das ist eigentlich so, du wirst zum perfekten Angestellten trainiert.
Ja, genau so ist es. Und das ist echt scheiße. Ich hoffe, ich darf das sagen in deinem Podcast, aber das ist halt wirklich, also das ist halt furchtbar, weil, ja, weil du irgendwie, ja, dann überhaupt keine, also du bist nicht fürs echte Leben vorbereitet, finde ich. Zumindest nicht, wenn du
Ja.
dich selbstständig machen möchtest. Und was ich erstmal sagen würde, ist tatsächlich trau dich, wenn du den Herzenswunsch hast, wie du auch gesagt hast, was zu machen, dann trau dich. Also wenn du daran glaubst, dann kann man nichts falsch machen. Weil das haben wir gerade schon gesagt, selbst wenn es scheitert, dann ist es ein Learning gewesen. Dann ist es
Ja.
wertvoll, weil ein Misserfolg ist auch genauso wertvoll wie ein Erfolg. Es ist genau gleich viel wert. Das müssen wir uns, finde ich, wirklich nochmal vor Augen führen. Dann, also wirklich keine Angst haben vom Scheitern. Und Und dann konkrete Tipps. Ich würde tatsächlich, ich persönlich würde nach wie vor nicht, auch, also beim, auch in Zukunft sollte ich nochmal gründen, ich würde nicht alleine gründen, weil ich es total gut fand, also es ist jetzt nicht, ich habe jetzt zufällig mit zwei Männern gegründet, aber das ist völlig egal, also ob das jetzt Frauen oder Männer sind oder wie auch immer, aber ich persönlich bin froh, dass ich es nicht alleine gemacht habe, weil wir unsere Synergieeffekte genutzt haben. Und das ist halt auch sehr wertvoll.
Ja, das glaube ich, ja.
Das würde ich auch noch mitgeben. Ansonsten, war die Frage auch überhaupt auf Gründen bezogen oder war sie auf sich selbstständig machen bezogen oder was?
Du hast es perfekt beantwortet. Also einfach so, wenn irgendwer was starten möchte, ist eigentlich egal, ob begründen oder Projekt oder Hobby oder wie man das am Anfang einfach am besten loslegt oder was du uns da noch mit auf den Weg geben kannst. Ja,
super. Also genauso bin ich auch rangegangen. Also es klingt ja so simpel, ne? Aber ich bin genauso blauäugig rangegangen. Und ich würde es genauso immer wieder machen, weil das ist das Beste. Das lernst du halt auf dem Weg. Weil ganz ehrlich, du kannst es ja eh nicht planen. Es kommt so viel Unerwartetes auf dich zu.
Das kann du eh nicht planen. Ja, ist so. Echt. Ja, toll. Ja, tausend Dank, Hanna. Wir sind hier schon am Ende des Interviews angekommen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das Interview war auf jeden Fall ein großer Mehrwert, denke ich, für uns alle. Wenn du noch irgendwas mit uns teilen möchtest, hast du jetzt nochmal die Chance oder vielleicht sagst du uns noch kurz, wie wir dich am besten erreichen können, wo wir deine ganzen YouTube, was wir alles eingeben müssen, um dich zu finden bei YouTube. Und tausend Dank und ich wünsche dir noch einen tollen Abend.
Vielen Dank dir. Es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Also danke, dass du mich eingeladen hast und dass ich zu Gast sein durfte.
Ja, gerne.
Wo man mich finden kann, soll ich das jetzt noch sagen? Habe ich das richtig verstanden oder...
Ja, gerne.
Also wenn man meinen Kanal einmal sich angucken mag, um sich noch ein Bild von mir zu machen, Klein aber Hanna heiße ich auf YouTube und Klein aber Lecker ist der Kochkanal und unsere Firma heißt Klein aber. Da könnt ihr auch mal einfach auf der Website vorbeischauen, was wir so machen. Vielleicht.
Super. Vielen Dank dir, Hanna.
Danke dir.
Bis dann. Ciao. Bis
dann. Ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit unserer aktuellen Folge von The Female Empowerment Podcast. Ich hoffe, sie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und dass sie euch inspiriert hat und eure Gedanken vielleicht anstößt, mal gewisse Dinge etwas anders anzugehen. Wenn euch unsere Interviewpartnerin gefallen hat, dann folgt ihr doch bitte bei Facebook und bei Instagram und unterstützt sie und ihre Business-Idee. Und genau das Gleiche gilt natürlich auch für unseren Podcast, ne? Also wenn euch der super gefällt, dann lasst uns doch eine tolle Bewertung bei iTunes da. Folgt uns auf Facebook und Instagram und ja, schickt gerne mal eine Mail oder Kommentare, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder generell Feedback. Wir freuen uns immer. Bis bald, eure Ellen.